Das 11. Berliner Hörspielfestival der freien Szene findet in diesem Jahr erstmals online statt. Die Preise für deutschsprachige und erstmals auch nicht deutschsprachige Hörspiele von einer Minute bis zu einer Stunde werden dennoch vergeben. Per Online-Voting die kürzeren Stücke, durch eine fachkundige Jury die Stundenstücke. Ihr steht das Mitglied der Festivalleitung, der Hörspielkritiker Jochen Meißner, vor, den ich nach Details zum diesjährigen Festival fragen möchte. Hallo Jochen.
Ja, hallo.
Eigentlich gehört bisher zum Festival ja das gemeinsame Hören, die Präsentation durch einen Moderator, eine Moderatorin, die Gespräche mit den Autorinnen und Autoren, der Austausch mit dem Publikum. Was davon lässt sich denn im diesjährigen Online-Festival retten?
Ja, fast alles, bis natürlich auf das Entscheidende, nicht die persönliche Anwesenheit der Macherinnen und Macher und das kollektive Hören. Das ist virtuell natürlich so, wie es sonst im Radio ist, dass dann jeder vor seinem Endgerät sitzt und hört. Alles sonst wollen wir so beibehalten, wie wir es auch im Live-Festival gemacht haben, also um diesen Live-Charakter auch in die Online-Welt zu retten. Es wird also wieder Moderatorinnen und Moderatoren geben, die alle aus der Szene kommen oder mit ihr verbandelt sind. Es wird die Autoren Gespräche geben nach jedem Stück und es wird natürlich auch das Voting geben, nur diesmal halt online und nicht per Stimmzettel wie sonst.
Und wo kann man das Ganze dann verfolgen?
Das Ganze kann man verfolgen auf unserem YouTube-Channel, auf unserer Website, einfach berlinerhörspielfestival.de, auf dem Kanal unseres Medienpartners Radio 1 und auf dem Kanal der Akademie der Künste, die erstmals als Mitveranstalter beim Berliner Hörspielfestival dabei sind.
YouTube, das spricht dafür, dass man die Veranstaltung auch sehen kann. Nur sitzt da jeweils nur einer vor der Kamera.
Bei den Gesprächen sitzt natürlich nur der Moderator vor der Kamera und der Gesprächspartner wird zugeschaltet. Aber schon seit Jahren gibt es für jedes unserer Hörspiele ein eigens gemachtes Visual von Josef Maria Schäfers. Und bei 35 Stücken ist das schon eine ganz schöne Arbeit gewesen. Aber es lohnt sich immer. Also man hat immer noch was zu sehen, was ein sehr abstraktes Visual ist, was nicht kommentiert, aber eben halt immer noch was zu gucken hat. Und das war halt auch im kollektiven Hören im Theaterraum. Also wir waren bisher immer im Theater-Discounter in Berlin immer ganz angenehm. Also es ist ein bisschen Visual Radio sozusagen. Weil es sonst, wir haben ein großes Programm, wir haben einen Rekord Einreichungsquote von 151 Stücken gehabt. Dazu kommen noch die Mikroflitzer und davon sind immerhin 35 im Wettbewerb. Also da hat man schon einiges zu hören an den vier Tagen und deswegen ist es gut, wenn man schon eh vor einem Rechner sitzt, nicht, dass man auch was zu sehen hat.
Aber man muss die Stücke jetzt nicht dann da live anhören, man kann sie auch vorher oder nachher oder so hören.
Das Ganze steht danach noch eine Woche online, aber wenn man für die Publikumspreise abstimmen will, dann muss man natürlich live dabei sein.
Also das Voting funktioniert nur, nachdem die Stücke gelaufen sind.
Exakt. Wir haben ja vier Publikumspreise und nach Ende jedes dieser Wettbewerbe kann man dann für eine bestimmte Zeit abstimmen online und danach wird auch direkt der Preis vergeben. Und wir haben einen Jurypreis für die langen Stücke. Der wird von einer Fachjury vergeben am letzten Tag des Festivals. Das war einfach nur eine Lösung für die Offline-Welt, weil wir nicht davon ausgehen konnten, dass an allen Tagen des Festivals alle Leute immer dabei sind und alle Stücke hören und dass wir dann noch ein Publikumspreis machen konnten, sondern dafür gibt es halt eine Fachjury.
Nun sollte dieses Festival, das die letzten Jahre ja immer an verschiedenen Orten in Berlin stattgefunden hat, von einem Verein getragen, in die Akademie der Künste zurückkehren. Dort war das Vorgängerfestival, der Plopp-Wettbewerb, bis 2008 beheimatet. Wäre das auch ein Anknüpfen an die alten Plopp-Zeiten gewesen? Oder ist es das jetzt?
Ja, es gibt tatsächlich eine doppelte Verbindung zum alten Plopp. Also der Plopp-Wettbewerb war ja Teil der Woche des Hörspiels, die damals von der ARD zusammen mit der Akademie der Künste veranstaltet wurde, die es dann irgendwann nicht mehr gab. Und die Plopp-Gewinner Michael Fersch und Jan Bischoff, die hatten mit einem Stück 20.000 Nanometer unter der Erde gewonnen, haben gesagt, nachdem es den Plopp nicht mehr gab, dann machen wir doch selber ein Festival. Und haben sie dann auch gemacht. Und der Erfinder des Plopp-Wettbewerbs, Hermann Bohlen, der das zusammen mit Hermann Nabe aus der Taufe gehoben hat, hat später auch bei uns moderiert. Also das ist so die Geschichte. Und das Ganze war dann wirklich so ein Festival von Enthusiasten für Enthusiasten, nicht? Also wir haben Angefangen im Strandbad Weißensee in Berlin. Da gibt es eine überdachte Bar, auf der man dann schön auf den See gucken konnte und Hörspiele hören. Das war ganz schön im ersten Jahr. Im zweiten Jahr hat es dann mal geregnet und gab es dann halt immer so John Cage-Effekte zu jedem Hörspiel. Da prasselt es immer auf das Blechdach und seitdem sind wir dann in geschlossene Räume ausgewichen. Wir waren mal in einer Tanzlocation im Dock 11 in Berlin und die letzten 5 Jahre im Theater-Discounter. Das ist eine Off-Spielstätte am Alexanderplatz in Berlin. Und dieses Jahr halt zum ersten Mal sollte es so sein, dass nach 10, 11 Jahren Selbstausbeutung das Ganze in Zusammenarbeit mit der Akademie und gefördert vom Berliner Senat groß stattfinden sollte. Und das ist jetzt wegen Corona halt erstmal leider nicht so.
Naja, nächstes Jahr ist vielleicht anders. Oft sind solche Festivals der freien Szene ja als Sprungbretter für den Nachwuchs gedacht. Was ist denn aus den Autoren der Vorgängerfestivals geworden? War das denn für viele ein Sprungbrett?
Ja, in der Tat. Also es sind viele Stücke, die bei uns gelaufen sind, dann später auch von ARD-Anstalten angekauft worden und gesendet worden. Und das ging tatsächlich schon beim allerersten Festival los. Da hatten wir ein Stück, das hieß Mein Körper ist ein Schlachtfeld von einer Elodie Pascal, die niemand kannte und bei der eine Google-Recherche auch nur eine französische Sängerin ausspuckte. Und das war das Pseudonym der Autorin und Regisseurin Elisabeth Putz, die seitdem ja viel gefragt ist, eine Wiener Autorin, und die seitdem viele Sachen im Radio macht. Das war schon sehr schön.
Aber auf der anderen Seite bleiben viele Autoren dem Festival auch treu, habe ich den Eindruck. Es sind so ein paar Namen drunter, die liest man fast jedes Jahr. Claudia Weber, Tom Heidhoff zum Beispiel. Ist das auch so, dass ein Teil der Szene so ein bisschen im eigenen Saft schmort?
Nee, das ist nicht so. Also wir haben es tatsächlich im letzten Jahr so gemacht, dass wir die Stücke anonym gehört haben in den Vorjurys, die das Festival programmieren. Und da kommt es halt dazu, dass eben halt auch diese Leute immer wieder vorkommen, weil die Stücke halt gut sind. Und das Schöne ist halt, man kann auch so eine gewisse Entwicklung bei ihnen dann nachvollziehen. Das ist aber nicht beabsichtigt. Das freie Hörspiel ist ja nicht nur ein Hörspiel von Amateuren, will ich mal sagen, also die ja natürlich auch immer großartige Stücke machen. Und was sollten sie auch sonst tun? Es gibt ja keine so festen Stellen für Hörspielautoren oder Regisseure. Und viele, die halt schon für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gearbeitet haben, die schicken dann ihre freie Produktion auch zu uns. Das sind halt andere Projekte, die vielleicht noch nicht an Sender verkauft sind und vielleicht entdeckt sie dann ein Dramaturg bei uns.
Die Frage ist ja ohnehin, was ist eine freie Szene?
Ja, das ist die Frage, die wir uns auch immer wieder stellen, nicht? Also gerade wenn wir mit in Anführungsstrichen Profis zusammenarbeiten, nicht? Wir haben da gewisse Kriterien, nicht? Also das Hauptkriterium ist natürlich, dass die Produktion aus dem eigenen Antrieb der Autorinnen und Regisseure kommen muss, dass da keine Dramaturgie mit gefeilt hat und dass es eben keine nur ausgelagerte Produktion aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, wo die einfach im anderen Studio produziert haben. Ne?
Ein ganz neues Thema ist im Laufe der Jahre dazugekommen, das ist das Podcast-Thema. Vor 11 Jahren spielte das noch keine große Rolle. Spiegelt sich das irgendwie im Festival wider?
Nicht wirklich. Also, dass
Also es ist
die.
jetzt nicht so, dass viele freie Hörspielmacher jetzt ihre eigenen Podcasts auflegen.
Nein, nein. Also wir recherchieren das natürlich in der Vorjury, ob die Stücke halt irgendwo schon gelaufen sind und so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass wir aus der Podcast-Szene da noch keine Einreichungen hatten in dem Sinne, ja. Ist eigentlich erstaunlich.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich finde
Ja.
das auch sehr erstaunlich, weil an sich der Podcast-Markt ja doch boomt und es auch ja kommerzielle Einrichtungen gibt, die inzwischen Hörspiele produzieren.
Ja, klar, aber freies Hörspiel heißt eben nicht nur unabhängig vom Radio, also vom klassischen öffentlich-rechtlichen Radio, sondern auch unabhängig von Verlagen. Das gehört auch noch dazu. Insofern wären freie Podcasts natürlich bei uns einreichungsfähig, das ist keine Frage. Ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass es in der Fiktion da noch nicht so viele gibt. Was aber nicht heißt, dass dokumentarische Formate bei uns eben nicht auch vorkommen dürfen, nicht? Ganz im Gegenteil, also das freie Hörspiel, wie wir es definieren, umfasst halt alle Genres der akustischen Künste. Also sowohl Features als auch Klangkunst, als auch Mischformen, das Kinderhörspielen und so weiter, das kann alles bei uns laufen. Und deswegen haben wir unsere Wettbewerber auch so organisiert, dass sie eben nicht nach Genres funktionieren, sondern nur nach der Länge der Zeit. Wir haben also eine Kategorie bis 5 Minuten, bis 20 Minuten, bis 60 Minuten und darin ist dann alles möglich. Und dann gibt es noch eine letzte Kategorie, das ist die bis 1 Minute, die schreiben wir immer nur sehr kurzfristig aus und da gibt es dann halt immer noch Bedingungen, die da erfüllt werden müssen.
Naja, aber schon erstaunlich irgendwie, dass die Autoren nicht auf die Idee kommen, selber ihre Hörspiel-Podcasts aufzusetzen. Sind
Ja.
Hörspielautoren eher etwas konservativ?
Das ist eine gute Frage. Nee, kommt drauf an, in welchem Bereich man sich bewegt. Also, wenn es die Vertriebswege sind, dann kann man das vielleicht sagen, nicht? Aber wenn es um die Ästhetiken geht, dann ist es durchaus so, dass da auch Experimente gewagt werden, die sonst man nicht so hört. Es gibt natürlich auch immer noch viele klassische Formate, also klassische Erzählungen, Krimis und so weiter, nicht? Aber es gibt auch immer mehr Sachen, die halt ausprobieren, was eigentlich so geht, nicht? Und dafür ist die Podcast-Szene natürlich auch ganz, ganz fruchtbar, so wenn man da Einflüsse auf Autoren wahrnimmt.
Du hast ja auch mit vorbereitet und programmiert das Festival. Gibt es denn da irgendwas, wo du sagen würdest, ja, da zeichnet sich ein formaler Trend ab? Also da wird besonders viel experimentiert in diese Richtung oder bestimmte Themen, die jetzt die Menschen, die Autoren unglaublich beschäftigen. War da sowas erkennbar?
Ja, also wir bemühen uns ja zunächst mal immer so alle Felder, also Klangkunst, Feature, Hörspiel abzubilden, nicht? Und man stellt dann doch fest, dass sich also quer durch diese ästhetischen Formen so Themenkomplexe ziehen. Das scheint irgendwie so virulent zu sein. In diesem Jahr war es tatsächlich so, dass es mehrere Stücke gibt, die sich so zum Thema Grenzen, Grenzüberschreitungen, Grenzziehungen gedreht haben. Das war schon auffällig. Also es gibt ein Stück im langen Wettbewerb Der Zaun von Susanne Franzmeier, auch eine Autorin, die schon mal bei uns gewonnen hat und auch fürs Öffentlich-Rechtliche-Radio arbeitet. Nicht so ein halbdokumentarisches Stück über eine Jugend im Osten Deutschlands. Und es gibt hier verwende ich den Begriff mal, ein künstlerisches Feature, was nur 8 Minuten lang ist, aber trotzdem würde ich da tatsächlich diese Bezeichnung verwenden, von Frank Schildke über einen Künstler aus Syrien, der geflohen ist und dann auf der Biennale in Venedig ausgestellt hat. Das sind so Sachen, und dann gibt es noch andere Stücke, die halt so über Grenzüberschreitungen so in Diskursen sich Gedanken machen, was dann so Richtung Identitätskonstruktion durch Grenzziehung ist. Also das ist so einer der Themenkomplexe, der auffälligerweise dieses Jahr dabei war.
Und waren Sie besonders experimentierfreudig in diesem Jahr?
Das kann man im Vergleich gar nicht so sagen. Also das ist also das ist, glaube ich, eher konstant. Also was man so in den letzten Jahren sehen kann, dass so die klassisch erzählerischen Geschichten nicht mehr so häufig bei uns eingereicht werden, sondern dann doch eher Sachen, die ein bisschen mit dem Medium spielen. Also wir hatten beispielsweise mal so einen klassischen Drei-Fragezeichen-Fanclub aus Düsseldorf bei uns auf dem Festival, und die haben danach einen Blogpost geschrieben, in der sie sehr begeistert darüber waren, was in diesen Kunstformen eigentlich alles geht. Und das freut uns natürlich dann sehr.
Wie kam denn die Ausschreibung für das nicht-deutschsprachige Hörspiel an?
Erstaunlich gut. Also wir hatten ja gedacht, oh Gott, wenn da keiner einreicht. Nein, es waren 30 Einreichungen da. Also das sind fast so viel wie beim kurzen brennenden Mikro. Die meisten englischsprachig. Wir haben also aus diesen 30 Stücken sind dann 6 in den Wettbewerb gekommen. Davon 5 englischsprachig, 1 flämisch. Und das ist auch eines der kürzesten. Das ist irgendwie knappe 4 Minuten lang. Und da haben wir eben keine Längenbegrenzung, also nach den Kategorien gemacht, sondern halt gesagt, von 60 Sekunden bis 60 Minuten können die was machen. Und das ist passiert. Also die Einreichung kam von überall her, aus Amerika, aus Russland. Ganz erstaunlich. Ja. Ja.
Und wie überwindet ihr denn das Sprachproblem?
Bei den ausländischen, also bei den nicht deutschsprachigen Stücken, haben wir die Manuskripte erbeten.
Also mit
Die
englischer
gut zu
Übersetzung
Recht.
dann. Manuskript
Genau.
in.
Ja, nee, ja, genau.
Okay.
Das war's, ja.
Dann sind wir alle gespannt jetzt, wer die Preise erhält.
Ja, unsere langen brennenden, kurzen brennenden, glühenden Knopfmikros und den Mikroflitzer, ja.
Genau. Bald werden wir es wissen. Vielen Dank, Jochen Meißner, Mitglied der Festivalleitung und Vorsitzender der Jury des Berliner Hörspielfestivals.
Ja, vielen Dank nach Baden-Baden.
Ja.